Es war vor vielen Jahren. Ich war noch ganz jung im Dienst und ich war eingeladen in eine größere etablierte Gemeinde, um zu predigen. Habe mir besonders viel Mühe gegeben, habe im Gebet gerungen: Gott, was möchtest du diesen Menschen sagen? Und ich war einfach total blockiert in meinen Vorbereitungen. Und als nichts mehr ging, hatte ich so den Impuls: Geh doch einfach raus und geh mal spazieren. Und das habe ich dann gemacht und so nach 1-2 Kilometern kam ich an ein Baugebiet. Und ja, ein Baugebiet ist nicht so wahnsinnig interessant, aber etwas hat mich dort fasziniert, eine Baustelle. Irgendetwas war seltsam an dieser Baustelle, ich bin dort stehen geblieben, wie gebannt stand ich vor dieser Baustelle und schau und frag, was ist eigentlich hier los? Es war eine Baustelle, die muss schon Jahre alt gewesen sein. Davor war ein riesengroßes Plakat, so eine riesen Bauausschreibung, ein wunderschönes Bürogebäude mit Glasfassade. Aber was ich da vor mir sah, war einfach eine Bauruine. Es war ein Fundament, da waren einige Säulen und ein paar Betondecken des Kellergeschosses schon gegossen. Und sonst lief da nichts mehr. Da lagen Bündel von Armierungseisen, Stapel von Schaltafeln, verrostende Maschinen und die Natur begann sich diese Baustelle zurückzuerobern. Da wuchs Gras, Büsche, sogar kleine Bäume mitten auf der Baustelle. Und während ich so davor stand und dachte, ja, warum fasziniert dich das so, hatte ich plötzlich so wie eine innere Stimme, die mir sagte: Daniel, weißt du was? Diese Baustelle gleicht dem Leben vieler Christen. Sie haben einen Anfang mit Jesus gemacht. Doch dann ist der Bau ihres Lebenshauses ins Stocken geraten. Oder er liegt vielleicht seit Jahren brach. Ihr neues Leben, das sie Sonntag für Sonntag an einem schönen Plakat immer wieder sich daran erinnern. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen diesen Lobpreisliedern und zwischen diesem Alltag. Ihr Leben, das sie leben, ist weit entfernt von der Realität, die ich ihnen durch Jesus Christus geschenkt habe. Und ich stand damals vor dieser Baustelle und es schossen mir buchstäblich die Tränen in die Augen. Und zwar deshalb, weil ich in diesem Moment so bewegt wurde von dem Anliegen von Jesus Christus für die Veränderung unseres Lebens. Es war so, als spürte ich buchstäblich seine Leidenschaft dafür. Mein Herz schlug buchstäblich bis zum Hals. Es war, als würde der Herzschlag Gottes auf mich überspringen. Und es ging darum, dass Gott mir sagt: Ich habe eine Vision für das Leben eines jeden Christen. Für diese Vision bin ich Mensch geworden. Für diese Vision bin ich ans Kreuz gegangen. Nicht einfach nur, um ihnen ein Ticket in den Himmel zu geben, sondern um ihr Leben bereits hier und jetzt zu verändern. Diese Vision haben wir uns als Stammi auf die Fahne geschrieben. Wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen Veränderung erleben, wo Menschen wachsen, wo Menschen reifen, wo Menschen wiederhergestellt werden, damit sie mit ihrem ganzen Leben Gott ehren. Mein erster Gedanke heute Morgen: Jesus will, dass unser ganzes Leben radikal verändert wird. Gott hat diesen großen Wunsch. Er meint damit die Umgestaltung unseres Lebens in das Bild, in das er uns durch Jesus Christus bereits neu geschaffen hat. Das neue Leben beginnt nicht erst nach unserem Tod. Das veränderte Leben beginnt hier und jetzt. Wenn ich so etwas sage, dann höre ich manchmal den Einwand, dass Menschen sagen: Ja, aber Daniel, wir sind Sünder und wir werden Sünder bleiben. Sehr richtig erkannt. Tatsächlich werden wir nie den Himmel auf dieser Erde erleben, solange nicht Jesus Christus zurückgekommen ist und verherrlicht wurde und wir mit ihm. Dieses neue Leben wird in seiner Vollkommenheit erst sichtbar werden, wenn Christus offenbar wird. In Offenbarung 21,4-5 lesen wir: Gott wird abwischen alle Tränen vor den Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ja, es stimmt, wir sind Sünder und in einem gewissen Sinne bleiben wir Sünder. Wir behalten immer das volle Potenzial, ein Sünder zu sein. Diese Hoffnung auf dieses ewige Leben ist unsere Antriebskraft, in dieser gefallenen Schöpfung voller Leid und Not zu leben. Doch das ist nur die halbe Botschaft. Die Tatsache, dass wir auf genau diese Hoffnung hin gerettet sind, ist nämlich zugleich auch die Antriebskraft, dass wir uns hier und jetzt verändern. So schreibt es Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 3 bis 8. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie auch jener, Jesus Christus, rein ist. Ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Paulus drückt es in 2. Korinther 5, Vers 17 positiv aus. Er sagt hier, wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und wenn wir diese beiden Perspektiven aus dem Johannesbrief und aus dem Korintherbrief, aus dem 2. Korintherbrief zusammenhalten, dann stellen wir fest, dann bekommen wir ein klareres Bild davon, was Gott mit unserem Leben hier auf dieser Erde für den Rest, wo wir noch atmen, in diesem Körper vorhat. Erstens, er will die Werke des Teufels in unserem Leben zerstören. Hier und jetzt. Gemeint ist damit die Sünde mit all ihren Früchten, Auswirkungen, Bindungen, Zwängen und weiteren Auswirkungen. Das zweite ist, er will, dass diese neue Schöpfung, die in Christus real vorhanden ist, du und ich, wir sind in Christus bereits ein neuer Mensch. Er will, dass diese neue Schöpfung in uns Gestalt annimmt, hier und jetzt auf dieser Erde. So weit, so gut. Gott will also, dass wir uns radikal verändern. Doch wie soll das gehen? Wir haben es doch schon so oft versucht, und schaffen es letztlich doch nicht und vor allem oft nicht radikal, denkst du jetzt. Ich gebe zu, der Begriff radikal kann missverstanden werden, besonders in unserer Zeit. Laut Wörterbuch bedeutet er vollständig, gründlich, sehr stark. Ich verwende ihn jedoch jetzt nicht in diesem Sinne des Wörterbuchs. Ich verwende ihn im Sinne seiner lateinischen Herkunft. Radikal ist nämlich abgeleitet von dem lateinischen Wort radix. Das steht für Wurzel. Und wenn ich von radikaler Veränderung spreche, dann spreche ich von Veränderung, die bei der Wurzel beginnt. Die bei der eigentlichen Ursache beginnt und nicht bei den Früchten. Um beim Bild dieser Baustelle zu bleiben, radikale Veränderung bedeutet, unser altes Lebenshaus muss komplett abgerissen werden, dem Erdboden gleichgemacht werden, bis auf das Fundament, inklusive Fundament. Und dann braucht unser Leben ein neues Fundament und dieses Fundament ist Jesus Christus. Das habe ich schon als Siebenjähriger in der Kinderstunde gelernt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist und das ist Jesus Christus. Wenn das nicht passiert, wenn unsere Lebensveränderung nicht an der Wurzel beginnt, dann ist unsere Lebensveränderung ein Akt der Renovation. Dann ist unsere Lebensveränderung nichts anderes, als dass wir die Fassade unseres alten Gebäudes etwas herrichten, während im Inneren dieses Gebäudes alles beim Alten bleibt. Und wisst ihr was? Das ist ein echtes christliches Problem. Und es ist vielleicht im ganz Besonderen auch ein echtes evangelikales Problem. Immer wieder wurde die evangelikale Welt erschüttert durch Skandale, als irgendwelche Pastoren plötzlich in der Zeitung kamen, was sie für ein Doppelleben führen. Wenn wir nur die Fassade aufpolieren und es nicht an die Wurzel geht, dann ist es nicht die Veränderung, von der Jesus Christus spricht. Paulus sagt in Römer 12, Vers 1 bis 3, werdet verändert durch die Erneuerung der Gesinnung, dass ihr prüfen mögt, dass, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Arme Übersetzer. Während Gott uns einlädt zu dieser Veränderung, hat er ein Ziel, an das Innerste unserer Persönlichkeit zu gelangen, an unser Herz, an den Ort unserer tiefsten Glaubenssätze, an den Ort unserer Identität. Gust hat Julia in diesem Interview gefragt, weißt du jetzt, wer du bist? Und sie hat geantwortet, ja, ich weiß, ich habe in Jesus Christus eine neue Identität. Damit hat sie gesagt, Gott hat ganz tief in mir drin etwas verändert. Leuten, die ein bisschen Ahnung haben von Computern, die meisten haben viel mehr Ahnung als ich, versuche ich das zu erklären mit dem BIOS eines PCs, also mit dem BIOS. Darauf ist die Firmware eines PCs gespeichert. Und es ist so, wenn dort einmal ein Virus Schaden angerichtet hat, im Herzstück, dann kannst du das auf keiner anderen Ebene der Programmierung wieder wettmachen. Wenn auf dieser Ebene irgendjemand anders die Kontrolle über den PC übernimmt, dann bist du da von außen mit der Bedienung einfach verloren. Und das Bild hilft uns vielleicht, auch wir Menschen tragen so einen Virus im innersten Kern, im Herzen. Und über diesen Virus hat der Satan die Kontrolle über unser Leben übernommen. Und von diesem Virus her verbreitet Satan die Zerstörungskräfte in unsere Lebensbereiche hinaus. Das ist es, was Jesus meinte, als er sagte, Markus 7, Vers 21, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit und so weiter. Der Einzige, der dorthin kommt, der Einzige, der das wirklich ändern kann, wisst ihr, wer das ist? Der Heilige Geist. Und in dem Sinne verspricht Gott uns, in Hesekiel 36, Vers 26, dass er uns ein neues, ein erneuertes Herz geben möchte, durch den Heiligen Geist. Ich kann das nicht bis ins Detail ausführen, was das bedeutet. Ich möchte es an einem banalen Bild zum Ausdruck bringen. Was ist das Wesentliche, was da zutiefst in unserem Herzen drin geschehen muss? Ich habe einfach das Bild eines Cockpits genommen. Und ich weiß, der Vergleich hinkt. Dort hat es zwei Sitzplätze. Es hat den Sitzplatz des Piloten und hat den Sitzplatz des Co-Piloten. Und weißt du was, wenn es um unser Herz geht, dann ist die zentrale Frage, die sich uns stellt, wer sitzt auf dem Sitzplatz des Piloten? Wer sitzt auf dem Chefsessel deines Lebens? Das ist die Frage. Geht es um deine Ziele oder deine Entscheidungen? Oder deine Wege? Oder geht es um seinen Namen und sein Reich und seinen Willen? Das ist die entscheidendste Frage im Leben eines jeden Christen. Diese Frage entscheidet über die Art und Weise, wie wir unterwegs sind. Diese Frage entscheidet über den Weg, den unser Leben einschlägt. Wenn wir im Bild der Baustelle reden, sie entscheidet darüber, ob unsere Veränderungsprozesse nur Fassadenpolitur sind oder Neuschöpfung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Frage, wer auf dem Chefsessel meines Lebens sitzt, entscheidet darüber, wer ist eigentlich die Mitte meines Lebens. Und sie gibt die Antwort darauf, ob Gott die Mitte meines Lebens ist oder ob er nur das Mittel meines Lebens ist. Und liebe Leute, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl beides nach außen extrem fromm aussehen kann. Dass du betest, heißt noch lange nicht, dass Jesus die Mitte deines Lebens ist. Es kann auch nur der Ausdruck davon sein, dass Gott das Mittel deines Lebens ist. Das Mittel, um deine Ziele und Wünsche zu befriedigen. Und wisst ihr was? Das sind Menschen, die sind sehr, sehr oft enttäuscht von Gott, weil er nicht tut, was sie bitten. Die Tatsache, ob Jesus auf dem Chefsessel meines Lebens sitzt, bringt hervor, ob Gott der Butler meines Lebens ist oder ich sein Diener? Diese Frage entscheidet eigentlich über alles. Es ist die Frage an der Wurzel unseres Herzens. Sie entscheidet auch über den Referenzrahmen unserer moralischen Entscheidungen. Worauf beziehst du dich, wenn du eine moralische Entscheidung triffst? Wenn Jesus auf dem Chefsessel deines Lebens sitzt, dann bezieht sich diese Entscheidung auf ihn. Dann wirst du fragen, was er möchte. Wenn du dort auf dem Sessel sitzt, dann wirst du dich fragen, wie kriege ich die Bibel so hin, dass es meinem Willen entspricht? Das kürzeste Glaubensbekenntnis der ganzen Bibel lautet: Jesus Christus Kyrios im Griechischen. Jesus Christus ist Herr. Man könnte sagen, das ist die Essenz des Evangeliums. Jesus Christus ist Herr. Und das mag sich in unseren Ohren vielleicht harmlos anhören, doch zur Zeit des Neuen Testaments war das eine Botschaft, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. Der Kyrios, das war nämlich die Anrede für den Kaiser. Der Herr, der Herrscher, der die letzte Macht hat. Und dieser Kaiser ließ sich ja als Gott verehren. Jesus Christus Kyrios bedeutet, Jesus ist Herr in meinem Leben. Das war nicht einfach nur ein Jubelruf für Lobpreispartys, sondern ein persönliches Bekenntnis der Unterordnung unter die Herrschaft von Jesus Christus. Es bedeutet, ich stelle meinen Willen unter seinen Willen, meine Ziele unter seine Ziele. Paulus bringt das im 2. Korintherbrief 5, Vers 15 zum Ausdruck. Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus zeigt uns hier zwei Dinge. Erstens, der natürliche Mensch, der Mensch ohne den Heiligen Geist, dreht sich permanent um sich selbst. Er versteht sich als Mittelpunkt des Lebens, vielleicht sogar des Universums oder zumindest als Nabel der Welt. Alles dreht sich um ihn. Und zweitens sagt Paulus, die Mission von Jesus Christus hat dieses Ziel, Gott an diese zentrale Stelle unseres Lebens zu stellen, an die Mitte unseres Lebens. Und wisst ihr, worüber der größte Kampf in diesem Universum entbrannt ist, seit jeher, um dein und mein Herz. Um dein und mein Herz dreht sich der geistliche Kampf. Es geht um die Herrschaft Gottes in meinem Herzen. Und dabei müssen wir jetzt eins unbedingt wissen. Jesus wird sich niemals und nimmer diesen Platz in unserem Herzen mit Gewalt nehmen. Niemals! Gott wird sich nicht mit Gewalt auf den Chefsessel deines Lebens drängen. Er möchte dort gerne Platz nehmen. Weißt du, in welchem Sinn? Er möchte, dass du ihn Herr sein lässt, weil du ihm 100% vertraust. Weil du so von seiner Liebe überzeugt bist, dass du sagst, wenn er dort sitzt, ist es für mich besser, als wenn ich dort sitze oder irgendjemand anders in diesem Universum dort sitzt. Und das führt uns an die Wurzel, an unser Problem als Menschen. Es führt uns zur Ursünde. Die Sünde besteht nämlich darin, dass wir Gott weniger vertrauen als uns selbst oder irgendwelchen anderen Dingen, Personen oder Mächten in diesem Universum. Jesus hat es so formuliert, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Natürlich meint er mit Glauben viel mehr als für wahr halten. Die Sünde ist, dass wir ihm nicht vertrauen. Und das wird sich nur ändern, wenn wir an den Füßen des Kreuzes buchstäblich kapitulieren. Wenn wir dort auf unsere Knie gehen und beginnen, diesen Gott in seiner unfassbaren Liebe zu bestaunen, bis uns klar ist, wenn jemand in diesem Universum verdient hat, am Steuerknüppel meines Lebens zu sitzen, dann ist es dieser Jesus. Der weltbekannte Seelsorger und Psychotherapeut Lawrence Crabb schreibt in seinem Buch Christsein ohne Krampf: Zerbrechen und frei werden gehören zusammen. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Was will er damit sagen? Mir gefällt dieser Begriff des Zerbrechens nicht so. Ich benutze den Begriff der Kapitulation. Wir meinen beide das Gleiche. Er meint diesen Moment, wo wir vor Gott sind und nichts mehr anderes wollen als ihn und seine Liebe und seine Umarmung und sagen: Jesus, alles andere ist egal. Du kannst alles haben, wenn ich nur das eine nie verliere, nämlich dich und die Gemeinschaft mit dir. Diesen Moment meint Larry Crabb. Er meint den Moment, wo wir die Kontrolle unseres Lebens loslassen, weil wir glauben, er hat es im Griff. Der Schlüssel zur Veränderung ist der Gehorsam des Glaubens. Das Ja zu Gottes Willen aus tiefem Vertrauen und aus der Liebe, die Gott uns entgegengebracht hat. Wenn dieser Moment in unserem Leben erreicht wird, und glaubt mir, es gibt diesen Moment nicht einmal in unserem Leben, sondern immer wieder. Ich habe vorher gesagt, wir behalten die Fähigkeit, Sünder zu sein. Und deshalb neigen wir immer wieder, Jesus ein wenig von seinem Steuerstuhl herunterzuschubsen und uns dorthin zu setzen. Und wir müssen immer wieder an diesen Punkt kommen. Ich habe es aufgegeben. Ich habe gedacht, jetzt ist es irgendwann vorbei in meinem Leben. Wisst ihr warum? Ich liebe diese Momente nicht. Aber ich weiß, es ist nicht vorbei. Und vielleicht ist es spätestens am Ende dieses Gottesdienstes schon wieder nötig. Larry Crabb beschreibt eine Szene, wo er zutiefst erschüttert ist über sich selbst. Und diese Szene hat ihn an dieses Kreuz getrieben. An der Beerdigung seines eigenen Bruders sollte eine Rede halten. Und er wusste, das wird emotional und ich muss dastehen. Er hat sich super vorbereitet. Und dann sagte er, und als ich am Grabstand meines Bruders, eigentlich voller Trauer, und meine Rede hielt und einen guten Satz sagte und innehielt, kam plötzlich in mir der Gedanke: Wow, Larry, du bist einfach der beste Rhetoriker. Und er sagt, ich bin so erschrocken über mich selbst, dass es mich an dieses Kreuz getrieben hat. Liebe Leute, das ist nie vorbei. Unser ganzes Leben soll am Fuß dieses Kreuzes stattfinden, wo wir immer wieder aufschauen zu diesem Jesus und sagen: Jesus, nicht ich habe es im Griff. Ich habe mich selbst nicht im Griff. Ich brauche dich. Und wenn das geschieht in unserem Leben, dann beginnt das, unsere Wertvorstellungen zu ändern. Und das hat Einfluss auf unser Verhalten. Wenn einmal das Fundament gelegt ist, dann wird Gott unser Lebenshaus weiter bauen. Das heißt, der Glaube wird wachsen und Auswirkungen haben auf alle Lebensfelder. Auf unsere Ehe, auf unser Single-Sein, auf unser Familienleben, auf unser Arbeitsleben, auf unseren Besitz, auf den erweiterten Kreis der Mitmenschen, der Gesellschaft und so weiter. Gottes Ziel für unser Leben besteht darin, aus um sich selbst drehenden Egoisten hingebungsvolle Diener für Gott und die Menschheit zu machen. Doch leider bleibt dieser Veränderungsprozess nicht selten irgendwo auf der Strecke. Eine Ursache dafür, ich kann da nicht im Detail eingehen, eine Ursache dafür liegt in einer falschen Theologie. Nämlich in der Theologie, die sich äußert in dem Ausspruch, es kommt doch auf das Herz an und nicht auf das Verhalten. Das ist wahr und zugleich nicht wahr. Mit dem Herzen fängt alles an. Doch Gottes Vision ist, dass es nicht dort stehen bleibt. Er möchte unsere Lebenspraxis umgestalten, verändern. In diesem Zusammenhang schreibt Thomas Harry in einem Buch, er zitiert dort Adolf Schlatter mit einem Zitat, die Gnade beruhigt und bewegt uns. Und er sagt dann dazu, wehe, sie bewegt uns, ohne zu beruhigen. Das ist frommer Krampf. Wehe, sie beruhigt uns, ohne uns zu bewegen. Das ist vergeudete Gabe Gottes. Der Anspruch, dass sich unser Leben ganz konkret und praktisch verändert, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, dass wir versuchen, unsere Gerechtigkeit selber zu erarbeiten. Der Anspruch, dass sich unser Leben verändert, hat etwas damit zu tun, mit der Tatsache, dass uns Gott in Jesus Christus bereits ein komplett neues Leben geschenkt hat. Man könnte das so sagen, in der unsichtbaren Welt, wenn wir bei der Baustelle bleiben, in der unsichtbaren Welt ist dein neues Lebenshaus bereits komplett in den Regalen Gottes als Fertighaus. Du brauchst es nur noch in dieses Leben zu holen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen banal und einfach an und so ist es ja auch nicht, aber es ist ein Bild. Ich möchte damit sagen, dieses neue Lebenshaus ist keine Leistung, die wir selbst aufbauen, sondern es ist die Gabe Gottes, die er schon vorbereitet hat und die wir in unser Leben umsetzen. Ich sage es mal mit den Worten von Apostel Paulus, Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk, Schöpfung. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Habt ihr gehört? Das zu tun, nicht zu wollen. Das Wollen kommt vorher. Aber er hat uns geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wen meinte der Apostel Paulus mit uns? Ich glaube, zwei Ebenen. Mit uns meinte er mich persönlich und dich persönlich. Wir haben Verantwortung für die Veränderung unseres Lebens, ganz persönlich. Aber er meinte noch mehr aus meiner Sicht. Er meinte uns als Gemeinde, uns als Leib Christi. Wenn er sagt, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen, dann sagt er, wir brauchen einander, um unsere neuen Lebenshäuser zur Ehre Gottes aufzubauen und in dem allem die Stadt Gottes oder den Tempel Gottes aufzubauen, die Gemeinde. Wir brauchen einander, um die Menschen zu werden, zu denen Gott uns in Jesus Christus geschaffen hat. Und liebe Leute, dieser Gottesdienst ist zeitlich völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich muss jetzt abkürzen. Den nächsten Punkt, der findet meine Predigt hinten ausgedruckt. Das wird sie auf dem Internet geben. Nächster Punkt, ganz kurz. Es ist ein zentraler Auftrag der Gemeinde, diese Lebensveränderung zu fördern. Ich verspreche euch, ich werde wieder mal darüber reden. In dreifacher Hinsicht. Erstens, Veränderung geschieht, indem wir einander aufbauen. Zweitens, Veränderung benötigt den Dienst durch die Gaben des Heiligen Geistes. Wir können das nicht mit unserer menschlichen Weisheit, sondern es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Und zwar die ganze Palette aller Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und drittens, die Veränderung benötigt übernatürliche Kraft. Und deshalb brauchen wir Gebet. Wisst ihr was? Eine Gemeinde, die nicht getrieben ist vom Gebet. Die kann wohl über Veränderung reden, aber sie wird sie nur tröpfchenweise erleben. Denn die Veränderung, von der ich rede, die kann nur Gott schaffen. Und deshalb sollen wir eine Gemeinde sein, die betet. Bleibt noch eine Frage offen: Wie kommen wir von der Theorie in die Praxis? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach Marco nach vorne rufen. Er wird uns ein kurzes Zeugnis geben. Er ist nicht aus der Stammi, aber ist auch aus einer FEG, nämlich aus der FEG Bux. Marco und ich, wir sind Freunde und wir haben eine Geschichte, die uns zusammengebracht hat, eine Geschichte der Veränderung. Der Marco ist auch eine totale Ermutigung für alle Jungscharleiter. Seine Mutter kam zum Glauben, da war er 9.
8.
Da ist er mitgekommen in die Gemeinde und in die Jungschar gegangen. Aber irgendwann, so als Anfang Teenager, hat er dort die Reißleine gezogen und hat seinen Weg gewählt. Der endete in den Drogen, der endete als kleiner Dealer, er endete in Schulden, in einem absoluten Chaos. Und dann hat er sich irgendwie erinnert an diesen Gott seiner Mutter. Und er hat zurückgefunden zu Jesus. Und sein Leben hat sich wirklich enorm verändert. Und eines Tages, ich kannte den Marco nicht, eines Tages hängt er bei mir am Telefon. Und er hat gesagt, du, ich habe ein Problem, kann ich mal vorbeikommen? Ja, Marco, wie lange hast du gebraucht von dem Moment, als du gemerkt hast, du hast ein Problem, bis du zum Telefonhörer gegriffen hast und mich angerufen hast?
Zuerst mal Hochdeutsch, oder?
Nein.
Ich will nur schnell etwas vorausschicken. Ihr fragt euch vielleicht, wieso redet ihr da vorne wie ein Bündner? Ich bin auch ein St. Galler. Von dem her, ja. Es freut mich, da zu sein, und es freut mich, dass ich, ja, da darf ein Zeugnis geben aus einem Abschnitt von meinem Leben. Auf deine Frage, Daniel, wie du vorher gesagt hast in der Predigt, das ist einfach der Zerbruch gewesen. Der Zerbruch, das Kapitulieren vor dem Herrn. Ich bin dort aus einem Leben rausgekommen, wo alles in einem Scherbenhaufen gelegen ist. Ich habe Schulden gehabt, wie du gesagt hast. Ich habe Beziehungen gehabt, die zerbrochen sind, vor allem zu meinen Eltern. Und bin dann ja dort wieder eigentlich durch das Erlebnis in Glauben zurückgekommen. Und ja, irgendwie hat dann einfach die Ordnung in meinem Leben angefangen. Der Herr Jesus hat etwas will ordnen in meinem Leben. Und ich bin auf die finanziellen Schulden gekommen, die mich sehr stark belastet haben. Und wir haben es heute schon gehört, nach Matthäus 11, 28, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch Ruhe geben. Und die Ruhe habe ich wollen. Ich denke, Herr, wenn du mir die Ruhe kannst schenken, dann will ich dir. Ich bin wie zerbrochen vor Gott. Und ich bin an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Hat zuerst gemeint, das ist ein Zeichen von Schwäche. Er hat mich dann aber eines Besseren belehrt. Und so bin ich auf das Buch gestoßen. Der Autor hat glücklicherweise seinen Namen, seine Telefonnummer hinterlassen in diesem Büchlein. Und so habe ich dir dann angerufen. Und du hast gesagt, da ist der Daniel Rath am Telefon.
Gut, ja, das Buch heisst Mutig mit Gott rechnen, ein Buch über Finanzen, folgt mich nicht, das gibt es nicht mehr. Ganz eine kleine Auflage war. Und ja, dann ist der Marco zu mir gekommen und hat mir am Telefon gesagt, er hätte etwa 5'000 Franken Schulden. Marco, was haben wir nach dem ersten Gespräch gewusst?
Wir haben gewusst, dass es 50'000 sind. Und ich muss sagen, ich bin vor dir gesessen, Daniel, ich habe die Welt nicht mehr verstanden und mir ist eigentlich der Laden so ziemlich runter. Ich denke, komm, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Und dann ist da etwas Besonderes gemacht. Wir haben sehr viele seelsorgerliche Gespräche miteinander. Und das ist etwas, ich bin keine grosse Seelsorgerin, ich möchte auch nicht irgendwie Tipps verteilen, aber da möchte ich etwas Grundlegendes sagen zu dem. Du hast meinen Blick von dieser Welt auf Christus gelenkt. Du hast nicht in erster Linie mir gesagt, ich löse dein Problem, was nachher auch gekommen ist natürlich, aber du hast mir Christus lieb gemacht. Und das ist etwas, wo mir so stark geblieben ist auch nachher, dass du eigentlich gesagt hast, hey, wende deinen Blick zu Jesus. Und das war ja der Anfang von dem Ganzen, was wir zusammen dann dürfen erleben auf dem Weg. Ja,
ja, du hast dann, oder wir haben deine finanzielle Situation abgepackt. Welche Auswirkungen hat das gehabt? Wann hat das überhaupt angefangen? 2011?
Oder ja, so? Ich glaube 2011, ja. Ja, schon lange weg.
Ja, wo stehst du heute?
Ja, ich stand heute wieder In Beziehungen, die funktionieren, ich darf finanzielle Freiheit erleben. Ich hätte mir das nie gedacht. Und mir ist da ein Vers, wo mir immer wieder bleibt und wo mich immer wieder begleitet. Wir haben noch heute gesehen, 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Sieh, alles ist neu geworden. Und ich darf heute wirklich in diesem neuen Leben sein. Ich muss auch sagen, ich kann nicht da schon sagen, wow, es ist alles gut. Ich habe, wie du gesagt hast, Kämpfe im Leben. Ich habe auch nicht. Ich habe zum Glück eine tolle Frau, die sehr geduldig ist mit mir, weil ich auch im finanziellen Bereich immer noch am Kämpfen bin. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich so annehmen darf. Aber ich darf heute wirklich da stehen und sagen, der Herr Jesus hat mich frei gemacht in dem Teil von dem Leben, wo das Finanzielle einfach da ist, die finanzielle Schuld. Und ja, ich kann nur dankbar sein und danke natürlich auch dir immer wieder, gell, Daniel, dass du den Weg mit mir gegangen bist. Und es ist ein langer Weg gewesen, aber ja, ich bin heute da und habe die Veränderung dürfen miterleben, die ich mir selber nie gedacht hätte. Das ist gewaltig, ja.
Cool. Ja, also hört sich jetzt alles so einfach an. Es ist ein Weg von 4 Jahren gewesen, wo wir miteinander gegangen sind, der Schuldensanierung, wo Gott einfach mega Wunder getan hat. Wir haben miteinander ein paar ganz witzige, gute und von Gott humorvolle Situationen erlebt, wo er in sein Leben eingegriffen hat. Einmal eine Situation ist ihm per Telefon 15.000 Franken Schulden erlaubt worden. Einfach genial, wie Gott der Weg mit ihm gegangen ist. Nicht er hat das Problem gelöst, sondern Gott hat es mit ihm gelöst. Und ja, was mich am meisten fasziniert, deshalb steht der Marco jetzt auch da. Marco, was hat das gemacht mit deiner Motivation und auch deiner Fähigkeit, andere Menschen zu beschenken?
Ja, etwas, was ich eigentlich nie gedacht hätte. Also, dadurch, dass ich natürlich schuldenfrei geworden bin, im finanziellen Bereich vor allem, habe ich natürlich mal Mittel gehabt, um andere dürfen zu beschenken. Wir haben jemanden aus unserer Gemeinde sogar dürfen begleiten, der in finanzieller Not war. Und wir haben da so viel Schönes erlebt. Ich habe dann mal deine Seite kennengelernt, wo man eben jemanden darf begleiten in dieser Not. Und ich muss sagen, dass ich und meine Frau so dankbar sind, dass wir auch diesen Weg haben dürfen gehen mit dieser Person. Und das ist eine Auswirkung, oder? Wir haben den Segen, den ich empfangen habe ich dürfen weitergeben. Und ich habe den Segen empfangen und eben nicht gedacht, super, jetzt habe ich den zu behalten für mich und ich bin glücklich und froh, sondern ich habe gemerkt, dass der Herr auch einen dort anführt und sagt, so, und jetzt darfst du den Segen weitergeben. Und das ist eigentlich da, wo heute laufend passiert, dass ich mittlerweile schuldenfrei bin, mir ein bisschen etwas haben dürfen ansparen natürlich, aber gleich darf von dem Segen auch vieles weitergeben. Das ist gewaltig, ja.
Merci vielmals, Marco. Das ist eigentlich schon gerade die Überleitung für die nächste Predigt. Stamme Kirche, die bewegt, weil Menschen Menschen beschenken. Ich möchte einfach sagen, heute Morgen hat Gott in irgendeinem Punkt zu dir geredet. Und die Herausforderung ist nur eine kleine Herausforderung, nämlich der nächste Schritt. Und wenn der nächste Schritt der ist, wie bei Marco, zum Telefonhörer zu greifen und eine Telefonnummer von einem Hilfsangebot zu wählen, zum Beispiel Seelsorge in der Stammi, oder in St. Gallen gibt es zum Beispiel von Endless Life, gibt es im Bereich Suchtberatung und weiß ich was alles, gibt es geniale Angebote oder Blaues Kreuz oder was auch immer. Dies, deine Herausforderung ist, tu den nächsten Schritt. Ich bin am Ende von meiner Predigt. Wenn er nur einen Satz mitnehmt, was dich von Veränderung trennt, ist dein nächster Schritt. Und sobald du den tun hast, geht es vorwärts. In dem Sinn lade ich dich ein, einfach den nächsten Schritt zu tun.